Ich habe jetzt so ein bisschen ja einen Kurzeinblick gegeben in das, was Sie da recherchiert haben über diese bislang unbekannte Prepper-Gruppe. Was ist das für ein Netzwerk oder für eine Gruppe? Wie haben Sie das auch quasi herausfinden können, dass es da seit 2015 schon Chats gibt, wo sich diese Gruppe organisieren scheint?
Also alles fing damit an, dass uns Chats zugespielt wurden. Also wir haben interne Facebook-Kommunikationen bekommen. Das ist so ein ganzes Set aus verschiedenen Nachrichten. Mal sind es private Nachrichten, die sich einzelne Leute hin und her geschickt haben. Mal sind es Gruppenunterhaltungen gewesen. Und darin befand sich eben auch eine Gruppenunterhaltung von einer Handvoll Leute, die sich darin darüber ausgetauscht haben ab September 2015, also in dem Moment, wo die Flüchtlingsthematik bei uns in Deutschland so richtig groß wurde. Und zunächst lasen wir darin, dass sie sich eben davor fürchteten, was passiert, wenn eine große Anzahl Geflüchteter nach Deutschland kommt und dass sie sich darauf irgendwie vorbereiten wollen, falls es da irgendwie zu einer Staatskrise kommt. Die haben sich dann darüber unterhalten, dass man ja irgendwie Nahrungsmittel sich vorrätig irgendwo halten könnte. Das ist quasi so der Anteil, weswegen wir sie als Prepper benannt haben, also Leute, die sich auf eine Katastrophe vorbereiten. Was aber total wichtig ist, ist, dass wir dann in den Chats ganz schnell auch ganz andere Äußerungen gefunden haben, die überhaupt nichts mit Krisenvorsorge zu tun haben. Also es geht eben nicht darum, dass irgendwie eine Naturkatastrophe kommt oder so, sondern die sprachen dann eben, und das ist ein wörtliches Zitat, von einem Rassenkrieg. In diesen Chats haben wir hochgradig rassistische Äußerungen gefunden, antisemitische Äußerungen und eben dann ganz konkret auch Pläne, die sie miteinander geschmiedet haben, dass sie sich in ein kleines Dorf in Nordsachsen zurückziehen wollten und dort dann aber nicht einfach nur für sich sein wollten, sondern sie haben eben auch davon gesprochen, dass man ja dieses Dorf übernehmen könnte und eben mit Waffen verteidigen. Also das, was wir dort gelesen haben, war wirklich die Vorbereitung auf einen Kampf. Und das ging dann eben so weit, dass sie da drin beispielsweise auch darüber geredet haben, dass man ja Kopfschüsse üben könnte oder wie man mit einer Armbrust Menschenkörper treffen kann. Also das sind alles keine Äußerungen gewesen, wo es irgendwie darum geht, wie kann ich mich in einer Krise verhalten und dafür vorsorgen, sondern wo es darum ging, tatsächlich auch mit Menschen zu kämpfen und sie eben auch töten zu wollen. Und das ist der Anfangspunkt für uns gewesen, wo wir diese Gruppe und diese Chat-Inhalte sehr ernst genommen haben und in die Recherche eingestiegen sind.
Und dabei habt ihr auch recherchiert, wer das eigentlich ist, die sich da vernetzen in dieser Gruppe und austauschen, und habt die Hintergründe der Menschen recherchiert. Und dabei kam unter anderem heraus, dass es vor allem auch Reservisten sind, sowie auch Mitglieder der Burschenschaft Germania. Kannst du einen Einblick geben, was der Hintergrund dieser Personen ist und um wie viele es sich da handelt, die sich da in diesen Chats oder in dem Chat zusammengetan haben?
Also in diesem ganz konkreten Chat, in dem es um diese Rassenkriegsvorbereitungen ging, da haben 5 Leute miteinander geschrieben, aber sie haben für weitere Leute gesprochen darin. Also es gehörten zu dieser Vorbereitungsgruppe noch einige Menschen mehr, die nicht auf Facebook in dieser Gruppe aktiv waren. Und wir haben dann eben im Laufe der Recherche festgestellt, dass diese Leute eins verbindet, nämlich dass die Männer aus der Gruppe alle aus der Burschenschaft Germania Leipzig stammen. Und das ist eine derjenigen Burschenschaften, die in der Vergangenheit dadurch aufgefallen ist, dass sie eben beste Verbindungen wirklich in rechtsextreme Kreise haben. Und das war quasi der Ausgangspunkt, wo wir festgestellt haben, dass das die Gemeinsamkeit ist, die die miteinander haben. Wir haben dann aber noch etwas festgestellt, nämlich dass diese Verbindung, dieses Gruppe-Sein aus der Burschenschaftszeit eben auch lange anhält. Also das sind Männer in ihren 40ern, das heißt, es ist schon eine Weile her, dass sie als junge Burschenschaftler aufeinander getroffen sind. Und dieses Netzwerk lebt aber bis heute. Also ein Beispiel, einer dieser Männer aus dieser Zufluchtsgruppe, der arbeitete als AfD-Fraktionsmitarbeiter im Landtag von Sachsen-Anhalt, und wir konnten in den Chats lesen, dass er eben systematisch Leute aus seiner Burschenschaft und aus anderen Burschenschaften in die AfD reingeworben hat als Fraktionsmitarbeiter. Und jetzt könnte man sagen, Berufsnetzwerk, schön und gut. Allerdings haben wir dann auch gelesen, warum. Beispielsweise schrieb er dann da drin, dass die Abgeordneten ja alle irgendwie ein bisschen lasch seien, sinngemäß. Das ist jetzt meine Paraphrasierung. Aber was er dann tatsächlich gesagt hat, ist, in der Fraktion unter den Mitarbeitern würde es angemessen und das ein Originalzitat hitleristisch abgehen. Und er hat eben da drin auch geschrieben, dass sie vorhaben, die liberaleren AfD-Verbände, wie beispielsweise Sachsen, übernehmen zu wollen, um dann vermutlich härtere Rechtsaußenpolitik durchzuführen. Und ein anderes Netzwerk oder eine andere Vernetzung, eine systematische Netbewegung, die wir gesehen haben, ist eben in den Reservistenverband oder in das Reservistenwesen der Bundeswehr hinein. Also als aktive Reservisten sind mehrere von denen gemeinsam teilweise auch Wehrübungen gefahren, das auch relativ häufig. Und da gibt es beispielsweise ein Zitat, das ist jetzt auch meine Paraphrasierung, wo einer der Leute, die in dieser Rassenkriegsplanungsgruppe drin war, fragt, ob es denn Sinn machen würde, wenn er sich jetzt auch als Reservist meldet. Und daraufhin sagt Michael S., dieser ehemalige AfD-Fraktionsmitarbeiter, ja, das würde total Sinn machen, alleine nur dafür, um einen Ausweis und eine Uniform haben, um dann im Falle eines Zusammenbruchs Straßenkontrollen und Plünderungen durchführen zu können. Also wir sehen, dass sie eben nicht nur Reservisten sein wollten, um eben irgendwie bei der Bundeswehr aktiv zu sein, weil es ihnen Spaß macht, sondern sie haben das durchaus in ihre Gedankenwelt, in ihre Umsturz-Tag-X-Fantasien mit eingebaut.
Und dabei habt ihr ja auch herausgefunden, dass einer aus dieser Prepper-Gruppe, aus den Chat-Protokollen, ein Reservist jetzt aktuell sogar in einem der Corona-Krisenstäbe in Sachsen-Anhalt mit drin sitzt. Und insgesamt haben sich ja 16.000 Reservisten der Bundeswehr zum Corona-Einsatz gemeldet. Sie sollen dabei Bedarf Amtshilfe leisten, sowas wie in der Logistik, im Sanitätsbereich oder auch in den Gesundheitsämtern. Vor diesem Hintergrund, dass jetzt Reservisten auch so angefordert wurden in dieser Zeit. Welche Brisanz hat das, dass ihr da mit eurer Recherche herausgefunden habt, dass ein offenbarer Rassist und Neonazi in einem Corona-Krisenstab in Sachsen-Anhalt mit drin sitzt?
Für uns war das ein total entscheidender Punkt für eine ganz wichtige Frage. Und zwar haben wir eben aus den Chatprotokollen herausgelesen, wie diese Gruppe an Männern und Frauen 2015 während der Flüchtlingskrise, also während einer Krise, miteinander umgegangen ist und was deren Gedankenwelt war. Diese Chats, die enden, also diese Vorbereitung für diesen Rückzug und diesen Kampf in diesem Dorf, die enden im Frühjahr 2016. Andere Chats reichen auch ins Jahr 2018 hinein, aber eben nicht bis heute. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie die heutige Gedankenwelt von denjenigen ist. Also ob sie sich beispielsweise davon distanzieren würden inzwischen, ob sie sagen würden, ja, damals da waren wir irgendwie durcheinander oder was auch immer deren Erklärung dafür sein könnte, denn die alle, die wir angesprochen haben, die haben nicht auf unsere Anfragen reagiert beziehungsweise wollten Gespräch mit uns führen. Deshalb stellt sich natürlich für uns die Frage, wo stehen diese Leute eigentlich heute? Und vor diesem Hintergrund fanden wir es interessant, dass eben in einer neuerlichen Krise zu einem Zeitpunkt, wo eben total unklar war, was diese Corona-Pandemie mit unserer Gesellschaft anstellt, also inwiefern ist unsere Gesellschaft eigentlich stabil, wie kann die Sicherheit aufrechterhalten werden und wo ist eigentlich eine Gesellschaft in diesem Moment verletzlich? Und das ist ja die Aufgabe von diesen ganzen Pandemiestäben gewesen, die in vielen Landkreisen und in Städten zusammengesetzt wurden, dass sie dort eben gucken müssten, was ist eigentlich jetzt die gesellschaftliche Infrastruktur, die wir schützen müssen und wie können wir darauf reagieren? Und da saß eben ein Mann dazwischen, der 2015 sich bewaffnet haben soll und mit Munition vorgesorgt haben soll und der eben sich in Zirkeln bewegt, wo sie das Wort Rassenkrieg verwendet haben. Und das fanden wir sehr besorgniserregend und deshalb haben wir an verschiedenen Stellen nachgefragt, also beispielsweise das betreffende Landeskommando in Sachsen-Anhalt kontaktiert. Dort hat man sich dann auf unsere Anfrage hin nicht zurückgemeldet. Dafür rief dann aber der Geheimdienst der Bundeswehr zurück und erklärte uns, dass die Reservisten zwar überprüft werden, wie andere Soldaten auch, allerdings nur, wenn sie eintreten als Reservisten. Leute, die aber schon über mehrere Jahre aktiv werden, die werden nur noch sicherheitsüberprüft, wenn sie bestimmte Zugänge zu vertraulichen Unterlagen beispielsweise hätten oder zu vertraulichen oder besonders sensiblen Liegenschaften oder ähnliches. Und deshalb fanden wir es eben durchaus interessant, dass jemand aus einem so dermaßen rechten Zirkel in so einem Corona-Stab Zugang zu vermutlich ja sensiblen Informationen hat.
Du hast gerade schon erwähnt, ihr habt nachgefragt. Einerseits bei den Personen aus dem Chat selbst habt keine Antwort erhalten und aber auch habt ihr gefragt eben bei dem Landeskommando Sachsen-Anhalt der Bundeswehr oder aber auch beim Verfassungsschutz, ob es da irgendwie Informationen zu den Personen und zu diesen Chats gibt und seid da erstmal, habt keine Informationen weiter dazu erhalten. Nun habt ihr eure Recherche veröffentlicht. Was sollte da jetzt auch ermittlungsmäßig vielleicht daraus folgen oder gibt es da auch schon erste Reaktionen, die euch zeigen, dass das, was 2015 in so einem Chat geschrieben wurde, auch heute noch ermittlungsmäßig relevant ist und verfolgt werden muss?
Also es gibt ja zwei Dimensionen in der Sache. Das eine ist natürlich, dass sich dann jetzt Fachleute damit beschäftigen müssen, inwiefern das juristisch relevant ist. Also wir haben durchaus Hinweise darauf gesehen, dass es Verstöße gegen das Waffenrecht geben könnte, beispielsweise wenn es eben darum geht, sich eine Waffe zu beschaffen, ohne die nötigen Berechtigungen dazu haben. Das ist ja aber die juristische Dimension. Aber dann gibt es ja auch noch eine gesellschaftliche Dimension. Das sind ja alles Leute, die in bestimmten Funktionen tätig sind. Und natürlich stellt sich die Frage, ob diese Funktionen eigentlich angemessen sind für jemanden, die diese Gedankenwelt hat. Ein Beispiel. Es gibt in der Gruppe einen ehrenamtlichen Friedensrichter. Das ist sowas wie so ein Streitschlichter. Und der in seiner Gemeinde eingesetzt werden kann. Und in den Chats finden wir aber von ihm eine Äußerung, wo er sagt, er möchte gerne das Rechtssystem eigentlich vereinfachen, nämlich Todesstrafe einführen und vogelfrei und fertig ist die Sache. Und da stellen wir uns natürlich die Frage, ist so jemand ein angemessener Friedensrichter? Und das sind alles Momente, die aber nicht, das können wir Journalisten nicht lösen. Also wir können da jetzt nicht so tief in die Recherche einsteigen, dass wir klären können, ob da irgendwie eine juristische Relevanz dran hängt. Das müssen dann jetzt die zuständigen Waffenbehörden beispielsweise machen oder natürlich auch die Parteien, die gucken müssen, wer sind da eigentlich unsere Mitglieder.
Nun habt ihr quasi ein Prepper-Netzwerk aus dem Raum Leipzig, Sachsen, Sachsen-Anhalt damit geleakt oder veröffentlicht, dass es das gibt. Das ist nun nicht das erste Netzwerk, das unter anderem durch die Recherchen von euch, von der Taz, überhaupt erst richtig öffentlich wurde. Ich erinnere da an die Gruppe Nordkreuz aus Mecklenburg-Vorpommern. Da ging es auch schon um Reservisten. Auch da habt ihr ausführlich dazu recherchiert. Und dann gibt es das Hannibal-Netzwerk, wo man das Gefühl hat, irgendwie gerade so im Kreisen von Bundeswehr gibt es da sehr viel Vernetzung zwischen rechten Bundeswehraktivisten oder auch Reservisten und genau auch zu solchen Prepper-Gruppen. In welchem Kontext von so einer rechten Vernetzung steht oder seht ihr jetzt diese aktuelle Gruppierung aus dem Jahr 2015-16?
Also was wir ganz bemerkenswert finden ist, als wir uns angefangen haben mit Preppern zu beschäftigen und quasi der Moment, wo auch dieser Begriff Prepper so richtig in die Öffentlichkeit, in die breite Öffentlichkeit gedrungen ist, ist ja tatsächlich Nordkreuz, das ja zusammenhängt mit dem Hannibal-Netzwerk. Also das sind eben Leute gewesen, die sich auf Krisen vorbereitet haben, ganz ähnlicher Zeitpunkt tatsächlich, also 2015, 2016, auch auf die Flüchtlingskrise berufen. Aber dort hatte man wenigstens vordergründig noch den Moment, dass die Leute aus diesem Netzwerk uns gesagt haben, ja, wir wollten uns auf Naturkatastrophen vorbereiten. Und erst wenn man dann tiefer eindrang, ging es eben auch um Flüchtlingsfragen, auch um verschiedene rassistische Vorurteile. Was aber diese Gruppe aus dem Hannibal-Netzwerk von dieser Gruppe jetzt in Sachsen und Sachsen-Anhalt unterscheidet, ist, dass die in Norddeutschland nicht aus dem klassischen rechtsextremen Milieu kommen. Also die sind nicht Burschenschaftler, die sind nicht in irgendwelchen Neonazi-Kameradschaften vernetzt. Da muss man sehr, sehr lange und sehr tief suchen, bis man dort auch solche Vernetzung findet. In Sachsen und Sachsen-Anhalt war das total anders. Also die stammen dort aus einer Burschenschaft, die dafür bekannt ist, dass sie zu den mit den rechtsextremen Verbindungen gehört. Also wo NPDler ein- und ausgehen, wo ein Chemnitzer völkischer Neonazi ganz offen aktiv ist, wo der dann in der Gruppe auch noch grüßt mit Heidler. Also das sind alles so total offene rechtsextreme Momente, wo es also verschiedenen außenstehenden Leuten durchaus auch schneller klar werden könnte, was das eigentlich für Menschen sind. Und wir können uns relativ wenig vorstellen, dass diese Gesinnung tatsächlich immer im Verborgenen blieb. Stattdessen haben wir eine andere Vermutung. Beispiel Reservistenverband. Also wir sehen dort, dass sie in diesem Reservistenverband aktiv waren, dass sie als Reservisten regelmäßig beordert waren, dass sie darüber gute Verbindungen auch in die Schießsportgemeinschaften der Reservisten hatten. Und dann haben wir einen Hinweis darauf gefunden, dass eine Person eben mal versucht hat, so Schießnachweise zu bekommen. Da braucht man Stempel in seinem Schießbuch und dafür muss man eigentlich regelmäßig gehen. Das hat er nicht gemacht, so schreibt er das in den Chat. Und dann hat er nachgefragt, ob nicht über jemanden aus dem Reservistenverband er diese Schießsportstempel kriegen könnte. Und da antwortet jemand anderes, ja, kein Problem, warte, ich kümmere mich darum. Wir haben dann festgestellt, wir wissen, wer diese Person im Reservistenverband ist. Und wir haben dann festgestellt, dass auch der gerne mal zu Gast war bei Burschenschaftsveranstaltungen. Also den Menschen ist es nicht verborgen gewesen, aus welcher Art Gruppierung die Leute kommen. Sie haben sich aber keine Fragen gestellt oder es eben nicht weiter schlecht gefunden, dass es nach rechts außen diese Verbindung gibt.
Das sagt Christina Schmidt. Sie ist Taz-Journalistin und hat gemeinsam mit Sebastian Erb von der Taz nun eine weitere Recherche veröffentlicht, und zwar zu einem Prepper-Netzwerk bestehend aus Reservisten, aus Burschenschaftsangehörigen der Burschenschaft Germania aus dem Raum Leipzig, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Meint, dass diese Recherche ist aktuell nachlesbar in entweder der Taz am Wochenende, falls die bei Ihnen noch rumliegt, unter dem Titel Zuflucht rechts außen, aber auch online. Auf der Taz-Seite gibt es da zwei Artikel dazu. An der Stelle vielen Dank an Christina Schmidt für das Gespräch und die Einblicke in die Recherche.